Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Ina Rotscheid, herzlich willkommen. Heute mit einem Themenschwerpunkt, der sich mit Geschichte zwischen Mythos und Wahrheit beschäftigt. Es geht um Gino Bartali, der in Italien als Volksheld gilt, weil er hunderte Juden während der Nazizeit gerettet haben soll. Und es geht um den Theologen Martin Niemöller, der vor allem in der evangelischen Kirche als Widerstandskämpfer geehrt wird. Aber war das wirklich alles so? Und wie viel Überhöhung steckt in diesen Geschichten? Damit beschäftigen wir uns heute hier in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Den Radrennfahrer Gino Bartali, den kennt in Italien jedes Kind. Er wird bis heute dort als Volksheld gefeiert, nicht nur, weil er zahlreiche Preise bei der Tour de France und beim Giro d'Italia abgeräumt hat, sondern auch, weil er in den 40er Jahren während der deutschen Besatzung Mitglied einer katholischen Widerstandsgruppe war und verfolgten Juden zur Flucht verhalf. Italienische Medien nannten ihn den radelnden Oskar Schindler. Und die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem ehrt ihn heute sogar als Gerechten unter den Völkern. Doch seit einigen Jahren regen sich Zweifel an dieser Heldengeschichte. Bernd Geisen hat mit Historikern darüber gesprochen, was Wahrheit und was Mythos ist bei diesem radelnden Retter.
Gino Bartali ist in Italien eine Legende. Das war er schon in seiner aktiven Zeit, im vergangenen Jahrhundert. Warum man den Rennradfahrer in Italien so verehrt, könne man nur verstehen, wenn man wisse, wie Italiener in Sachen Sport ticken, sagt Alberto Tenan. Er ist Historiker und Italienischlehrer in Berlin und Bartaliano, wie er sagt, also Bartali-Fan.
Radsport war in 30er, 40er, 50er Jahren populär in Italien wie Fußball.
Wie Fußball heute, meint er, und das muss man erst mal schaffen. Gino Bartali war aber nicht nur ein populärer Sportsmann, er war auch ein mutiger Katholik in der Zeit des Faschismus in Italien. Als er 1938 die Tour de France gewonnen hatte und auf dem Siegertreppchen in Paris stand, erwartete man von ihm auch eine Grußadresse an den sogenannten Duce, an Benito Mussolini.
Und Bartali kam dann am Ende voll mit Leute, sollte sagen, ich muss eine sehr wichtige Person grüßen. Alles haben gedacht, dass jetzt er sagt etwas über Mussolini. Und er hat angefangen zu sagen, sei gegrüßt, Maria.
Der gläubige Radrennfahrer kam später, während des Zweiten Weltkriegs, in Kontakt mit dem katholischen Widerstand in der Toskana. Der Erzbischof von Florenz, Elia Dalla Costa, und der Rabbiner von Florenz, Nathan Cassuto, hatten ein Rettungsnetz geschaffen, um verfolgten Juden zu helfen. Erzbischof Dalla Costa war es dann, so heißt es, der Gino Bartali dazu brachte, dieses Rettungsnetz als Kurier zu unterstützen.
Mit der Ausrede, sich zu trainieren, hat zum Beispiel Dokumente durch Italien mitgebracht. Mit Fahrrad, damit die Juden konnten Nord-Mittelitalien verlassen und Süditalien erreichen, wo die Alliierten schon da waren.
Bei seinen Kurierfahrten mit dem Rad hat er Passfotos, gefälschte Ausweise oder Passagierscheine transportiert, um Juden zu einer neuen Identität und zur Flucht zu verhelfen. Versteckt waren alle Dokumente in der Sattelstange seines Rads. Damit fuhr Bartali durch die von der Wehrmacht besetzte Toskana hin und her, zwischen Florenz, wo er wohnte, und Genua, Lucca, Certosa und immer wieder zwischen Florenz und Assisi, das fast 180 Kilometer von Florenz entfernt ist.
Für einen Meister, der hat ein Giro d'Italia und zwei Tour de France gewonnen, war kein Problem, Florenz-Assisi machen in einem Tag. In Assisi war der Bischof Monsignor Nicolini, war ein Freund von Bartali und konnte sehr gut Juden verstecken. Es waren viele Kloster in Assisi Und Assisi hatte auch eine gute Lage, weil da konnten die Schmuggler aus Abruzzen kommen und dann die Juden nach Süditalien begleiten.
Es wird geschätzt, dass Bartali durch seine Fahrten mindestens 800 Juden vor der Deportation und Ermordung gerettet hat. Er selbst starb am 5. Mai 2000. Der italienische Staatspräsident Carlo Ciampi verlieh ihm 2005 posthum die goldene Ehrenmedaille für seinen humanitären Einsatz. 2013 wurde er von der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechter unter den Völkern geehrt für seine Beteiligung an der Rettung verfolgter italienischer Juden während des Zweiten Weltkriegs. Gino Bartali bekam in Italien den Beinamen Radelnder Oskar Schindler. Im Jahr 2020 veröffentlichte dann Michele Sarfatti, damals Direktor des Dokumentationszentrums zu jüdischer Zeitgeschichte in Mailand, seine Zweifel an der Legende vom radelnden Oskar Schindler. Bartalis Heldengeschichte stamme aus einem Buch des Filmproduzenten Ramati aus dem Jahr 1978. Darin geht es um die Hilfe für verfolgte Juden aus der Sicht eines Franziskaners aus Assisi. Den hat es zwar tatsächlich gegeben, aber das Buch, so Sarfatti, enthalte zu viele historische Fehler, um glaubhaft zu sein. Zweifel hat auch der Zeitzeuge Aldo Brunacci, der als Priester in Assisi Juden versteckt und mit Papieren versorgt hatte. Der Autor des Buches habe sicherlich ein Drehbuch für einen Film im Sinn gehabt und die Rolle des Rennradkuriers Bartali einfach erfunden. Dieser Meinung sind auch Marco Pivato, Historiker, und sein Sohn Stefano Pivato, Wissenschaftsjournalist. Der Titel ihres Buches aus dem Jahr 2021 bringt ihre Einschätzung auf den Punkt. Erinnerungsbesessen. Bartali und die Rettung der Juden. Eine erfundene Geschichte. Dabei stoßen sich die Pivatos wie auch Sarfatti vor allem daran, dass es keine schriftlichen Belege für Bartalis Rettungstaten gibt. Was allerdings nicht verwunderlich ist, denn Bartali hat angeblich nicht einmal über seine Aktivitäten gesprochen. Auf eine Frage seiner Enkelin soll er gesagt haben, Gutes tut man und spricht nicht darüber. Niemand habe deshalb zu seiner Zeit etwas von seinen Rettungstaten gewusst. Davon ist auch Alberto Tenan, der Historiker und Italienischlehrer in Berlin, überzeugt.
Seine Familie niemand, sogar seine Frau nicht in der Zeit.
Grund dafür ist für Alberto Tenan nicht allein so etwas wie Bescheidenheit gewesen.
Auch aufgrund Sicherheitengründe. Niemand musste das wissen. Je weniger Leute, desto besser.
Heute kennt jeder die Geschichte von Gino Bartali. Vor allem auch deswegen, weil es Zeitzeugen gibt, die Bartalis Rettungstaten bestätigen, beispielsweise Giorgio Goldenberg. Dessen Zeugenaussage hat die US-amerikanische Stiftung zur Aufarbeitung der Rolle Italiens bei der Judenverfolgung aufgezeichnet. Sie ist im Internet zu sehen.
When I went to school that day, I saw my teacher telling the principal that I am a Jew.
Ich ging zur Schule. An den Tag erinnere ich mich genau. Da sah ich, wie meine Lehrerin dem Direktor sagte, ich sei Jude. Und dann kam der Direktor zusammen mit einem Polizisten zu mir. Und sie sagten mir, sie würden mich ab sofort von der Schule verweisen. Ich solle nach Hause gehen. Mein Vater war ein Freund von Gino Bartali. Und er sagte Bartali, er suche ein Versteck. Und Bartali versteckte meinen Vater, meine Mutter und meine Schwester in einem Keller seines Hauses. Obwohl er wusste, dass die Deutschen jeden töteten, der einen Juden versteckte.
Eine ganze Reihe von Zeitzeugen haben die Gedenkstätte Yad Vashem davon überzeugt, dass die Rettungstaten von Gino Bartali tatsächlich stattgefunden haben. Auf die Nachfrage, was man denn von der Einschätzung der italienischen Historiker halte, kam von Yad Vashem folgende Antwort. Man beurteile andere Forschungsinstitute nicht. Yad Vashem stütze sich bei allen Entscheidungen stets auf die Aussagen von Überlebenden und nicht auf akademische Werke. und man habe festgestellt, Bartali sei sehr stark in die Rettungsbemühungen des Netzwerks von Kardinal Dalla Costa in Florenz involviert gewesen. Das belegten Zeugenaussagen von Personen, die seine Hilfe in Anspruch nahmen. Zeitzeugen seien zwar wichtig, räumt Michele Sarfatti ein, reichten aber, auch im Fall Bartali, nicht aus. Erinnerungen seien ein lebendiger Organismus, der sich mit der Zeit verändere. Sie könnten trügerisch sein. Auch sein Nachfolger im Amt als Direktor des Dokumentationszentrums jüdischer Zeitgeschichte in Mailand, Gadi Luzzato Voghera, sieht das so.
Le considerazioni di Michele Sarfatti, sia le tesi proposte dal libro di Stefano Pivato e Marco Pivato, L'ossessione della memoria.
Die Überlegungen von Michele Sarfatti sowie die Thesen in dem Buch von Stefano und Marco Pivato scheinen sehr zuverlässig und gut dokumentiert zu sein. Andere Berichte dagegen aus zweiter und dritter Hand, die scheinen nicht ausreichend belegt zu sein.
Da sufficiente documentazione.
Was er denn von den Rechercheergebnissen von Yad Vashem halte? Dazu wollte sich Gadi Luzzato Voghera nicht äußern. Ob er persönlich denn glaube, dass die Rettungsgeschichte von Gino Bartali tatsächlich erfunden ist?
Non concordo con la parola inventata.
Ich bin mit dem Wort erfunden nicht einverstanden. Eine Erfindung ist ein bewusster und schöpferischer Akt. Im Fall von Bartali glaube ich eher, dass es sich um eine Erzählung handelt, die sich im Laufe der Zeit herausgebildet und mit Details angereichert hat. Eine Erzählung, die allein durch die Tatsache, dass sie erzählt wurde, real geworden ist.
Già solo per il fatto che è stata raccontata.
Was also ist real und was ist die Realität? Es scheint mehr als wahrscheinlich, dass Gino Bartali tatsächlich verfolgte Juden gerettet hat und darum zu Recht bezeichnet wird als Gerechter unter den Völkern, wobei sich möglicherweise einige Details der Geschichte, die über ihn erzählt wird, in der Fantasie angereichert haben. Könnte sein. Wie auch immer, das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat Gino Bartali einmal kurz, knapp und sehr schön so beschrieben. Beine aus Stahl, Herz aus Gold.
Bernd Geisen war das über den Mythos Gino Bartali, den Retter auf dem Rennrad. Und wie Bartali in Italien ist auch Martin Niemöller als Held des Widerstandes in die Geschichtsschreibung eingegangen. Der evangelische Theologe, der war in den 1930er Jahren Pfarrer in Berlin und gründete da den sogenannten Pfarrernotbund, aus dem sich später die Bekennende Kirche entwickelte, in der evangelische Christen gegen die Gleichschaltung ihrer Kirche durch die Nazis kämpften. Wegen seines Widerstandes wurde Niemöller verhaftet und verbrachte insgesamt 7 Jahre im KZ. Bis heute wird er als Ikone des deutschen Widerstands geehrt und auch als Ikone des linken Protestantismus. Doch seine Positionen waren auch umstritten, sowohl vor als auch nach dem Krieg. Thomas Klatt über Pastor Niemöller, der vor 40 Jahren starb.
Sein Name ist bis heute mit Berlin-Dahlem verbunden. 1931 wurde Niemöller hier zum Pfarrer berufen. Nach 1933 sollte seine evangelische Kirchengemeinde zum Zuhause gerade auch für getaufte Juden werden. Die Psychologin Monika Dietheim-Knöfel erinnert sich an ihre Mutter. Nach den Nürnberger Rassegesetzen galt sie als Halbjüdin, obwohl sie getauft war.
Nach der Machtergreifung sagt sie, sie war dann schon einsamer, weil die Freundinnen, die waren alle im Bund deutscher Mädchen.
In der Kirche hingegen habe sie sich zugehörig gefühlt.
Weil in der Gemeinde in Dahlem waren sie und ihre Mutter eben völlig akzeptiert. Also da hat sie nie was erzählt, dass es Leute gab, die ihn gefunden haben, was machst du da, du bist ja gar nicht wichtig, eben sie konnte Konfirmation gehen, die Jugendgruppe, alles. Es war immer Thema, wie können wir als Christen leben in dieser Situation, in diesem Staat. So wie ich es verstanden habe, hat sie da genauso dazugehört wie all die anderen jungen Leute, die da kamen.
Ganz anders Reichsbischof Ludwig Müller und seine deutschen Christen. Diese Strömung im deutschen Protestantismus wollte die evangelische Kirche an die Ideologie des Nationalsozialismus anpassen, inklusive Rassismus, Antisemitismus und Führerprinzip. Der Arierparagraph sollte auch in der Kirche umgesetzt werden. Dagegen gründete sich der Pfarrernotbund. In der bekennenden Kirche sammelten sich diejenigen, die ein Christentum ohne staatliche Bevormundung wollten. Neben Dietrich Bonhoeffer war Martin Niemöller eine treibende Kraft der bekennenden Kirche gegen Reichsbischof Ludwig Müller.
Niemöller habe einmal diesen gefragt, ja, wieso haben Sie irgendwie diese Aufgabe übernommen? Und dann habe der Reichsbischof Müller gesagt, Gott hat mich gerufen. Und dann habe Niemöller gesagt, wenn Gott schon Müller gerufen hat, warum mussten ausgerechnet Sie sich angesprochen fühlen?
1892 im westfälischen Lippstadt geboren, in eine Pfarrersfamilie, schlug Niemöller nach dem Abitur eine Offizierslaufbahn ein. Im Ersten Weltkrieg wurde er U-Boot-Kommandant. Legendär sein späterer Briefwechsel mit Albert Schweitzer. Demnach befand sich der Theologe und Arzt im senegalesischen Dakar auf einem Schiff, das, wäre es ausgelaufen, wohl vom U-Boot-Kommandanten Niemöller torpediert worden wäre. Später in den 1950er Jahren wurden Schweitzer und Niemöller zu engen Freunden in der Anti-Atom-Bewegung. Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete Martin Niemöller zunächst bei der Inneren Mission in Münster, dann studierte er Theologie. Er machte keinen Hehl daraus, dass er die Weimarer Republik ablehnte und den aufkommenden Nationalsozialismus unterstützte. Erst das Erstarken der deutschen Christen ließ ihn in Opposition gehen. Als Vertreter der evangelischen Kirche beim berühmten Kanzlerempfang am 25. Januar 1934 auf Adolf Hitler trafen, war es Martin Niemöller, der es als einziger wagte, dem Reichskanzler zu widersprechen. Das Wohl für Volk und Vaterland sei nicht nur Sache der NSDAP, sondern auch der Kirche. Hitler direkt zu widersprechen, das war einmalig. Aber Niemöller machte seinen Widerspruch kontinuierlich öffentlich, auch in seiner Kirche.
Dahlem wurde neben Barmen ein Aushängeschild, ein Leuchtturm des Kirchenkampfes. Barmen wegen der Barmer theologischen Erklärung und Dahlem wegen der Wirksamkeit Niemöllers in Dahlem.
Sagt der Berliner Historiker Manfred Geilus. Niemöller wurde zum Predigtstar. Regelmäßig besuchten mehr als 1000 Zuhörer seine Gottesdienste, bis er 1937 in U-Haft und schließlich im März 1938 in KZ-Haft genommen wurde, als persönlicher Gefangener Adolf Hitlers. Und schon bald war Dahlem nicht mehr das, was es einst war, denn dort gab es noch einen anderen Pfarrer, Eberhard Röhricht.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt distanzierte sich Pfarrer Röhricht, der ursprüngliche Mitkämpfer der Kirchenopposition, der noch in Barmen bei den Synodalen gewesen war, distanzierte sich von der bekennenden Kirche. Folge war, dass Dahlem, die berühmte Dahlemer Gemeinde, sich spaltet in eine Partei Niemöller und in eine Partei Röhricht. Die Gemeinde Niemöller, geleitet von Gollwitzer, Helmut Gollwitzer.
Helmut Gollwitzer, ein Schüler von Karl Barth, wurde hinausgedrängt. Selbst die berühmten Fürbittgottesdienste für Niemöller und die anderen in Haft genommenen Christen wurden eingeschränkt und schließlich eingestellt. Nach 1945 ging der Streit weiter.
Es gab Sprachlosigkeit. Es gibt zwei Teile, die sind nicht mehr imstande, überhaupt noch miteinander zu reden. So stark ist die Verfeindung. Das Ganze dauerte bis zur Pensionierung von Röhricht im Jahr 1958.
Lange aber habe man diesen Streit in der evangelischen Kirche nicht wahrhaben wollen, kritisiert Manfred Geilus. Vielmehr pflegte man den Mythos von der Widerstandsgemeinde Dahlem, die vor allem im Ausland ihren guten Ruf behalten sollte, als Hort eines auch guten Deutschlands während der Hitler-Diktatur. Und Martin Niemöller? Wie durch ein Wunder überlebte er die KZ-Haft in Sachsenhausen und später in Dachau. In seine alte Gemeinde Berlin-Dahlem kehrte Niemöller nach 1945 aber nicht zurück.
Niemöller hatte inzwischen einen außerordentlichen Ruf, eine Aura, ein Höchstmaß an Ansehen, im Ausland noch mehr als in Deutschland. Niemöller hatte sicher auch den Anspruch, eine herausgehobene Führungsposition zu bekleiden. Eine solche gab es in Berlin für ihn dann nicht mehr. Ich habe es auch bei einigen anderen Frontmännern der Bekennenden Kirche gesehen. Die waren ja dann weg von Berlin. Die wollten nicht unter Dibelius zurück nach Berlin kommen.
Denn der Mann der Stunde hieß nun Otto Dibelius. Der Generalsuperintendent der Kurmark hatte sich im Mai 1945 eigenmächtig zum Berliner Bischof ernannt. Niemöller wurde 1947 zum Präsidenten der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau gewählt. Auch bekleidete er das Amt des EKD-Auslandsbischofs. Er scheiterte aber bei der Wahl zum EKD-Ratsvorsitzenden.
Und dann haben Dibelius und Niemöller gegeneinander kandidiert, 1949. Dibelius kommt deutlich über 100 Stimmen und Niemöller bekommt 25 oder 30 Stimmen. Und das war eine ganz haushohe Überlegenheit von Dibelius. Er bekam alle Stimmen der lutherischen Landeskirchen, das heißt Hannover, Bayern, Württemberg. Das waren auch die CDU-Leute. Es gibt einen CDU-Protestantismus, zu dem passt Dibelius, der Parteimitglied ist in der CDU. Und es gibt dann einen oppositionellen Protestantismus in der Tradition der Bruderrede. Dafür steht Niemöller.
Dibelius beherrschte bis 1966 die evangelische Kirche in Deutschland. Er galt als Antibolschewik an der Seite Adenauers. Die EKD stützte die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutschland. 1956 verlor Niemöller dagegen sein EKD-Außenamt.
Niemöller stand von Anfang an in scharfer Opposition zu Adenauer. Kommt ja hinzu, dass Adenauer eben rheinischer Katholik war und Niemöller war preußischer Protestant. Und wenn Niemöller Opposition machen wollte, und er wollte immer Opposition machen, dann musste er natürlich gegen die Westintegration sein, gegen Adenauer, gegen die CDU. Er ist ein enfant terrible.
Niemöller versuchte dagegen die Öffnung gegenüber dem Osten. Anfang der 1950er Jahre reiste er nach Moskau, wofür er stark kritisiert wurde, selbst in seiner eigenen Familie.
Mein Bruder Jan war ja lange Zeit bis 1948 noch in russischer Kriegsgefangenschaft und konnte aus eigenem Erleben etwas über die Sowjetrussen erzählen. Mein Bruder hatte den Eindruck, dass mein Vater die politischen Verhältnisse in und um die Sowjetunion herum etwas zu naiv beurteilte, womit er wohl recht hatte.
Erinnert sich Martin Niemöller Junior, geboren 1935, der jüngste Sohn von Martin Niemöller. Vielleicht lag es daran, dass sein Vater im Konzentrationslager Sachsenhausen Menschen wie Hans Seigewasser kennengelernt hatte. Seigewasser wurde später Staatssekretär für Kirchenfragen in der DDR. Niemöller setzte sich bei ihm persönlich für DDR-Bürger ein. Er möge ihnen Westreisen ermöglichen. Er verstand dies als diakonisches Engagement. Diese Offenheit gegenüber SED-Funktionären sieht sein Sohn heute kritisch.
Ich muss denjenigen recht geben, dass er die Möglichkeiten einer Verständigung mit der DDR und mit der Sowjetunion überschätzt hat und das Toxische des sowjetischen Systems nicht so recht begriffen und eingeschätzt hat. Das war überdeckt von seinem Bemühen um Frieden und Kriegsvermeidung. Er war eben ein radikaler Pazifist.
Aus dem U-Boot-Kommandanten Martin Niemöller wurde ein radikaler Friedenskämpfer. Gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik, gegen jede Nuklearbewaffnung. Nie konnte er aber Mehrheiten hinter sich vereinen. Dennoch oder gerade deswegen blieb er bis zu seinem Tode eine wichtige Stimme im deutschen Protestantismus. Dass die evangelische Kirche in Deutschland heute ein eher grünes und linkes, sozialdemokratisch-ökologisches Profil hat, geht wohl auch auf Martin Niemöller zurück, resümiert der Berliner Historiker Manfred Geilus.
Auf lange Sicht ist dies eine Tradition der Bekennenden Kirche, die sich dann in Richtung SPD entwickelt. Das sind nicht gleich große Teile, aber wir haben einen CDU-Protestantismus und ein SPD-Protestantismus in der Nachkriegszeit. Es wird dann auch für Kirchenleute, auch für Theologen, Pfarrer immer mehr eine Möglichkeit, auch der SPD anzugehören, statt bei der CDU mitzumachen.
Ein Leben im Widerstand. Thomas Klatt war das über den evangelischen Theologen Martin Niemöller, der vor 40 Jahren starb. Und das war die Sendung Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Und hier geht's jetzt weiter mit der Sendung Kontrovers. Da geht's aktuell um die Wahlen in Frankreich. Und damit verabschiede ich mich. Ich bin Ina Rotscheid. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss und bis morgen.